Ich bin Matthias Florenk,
komme aus der Nähe von Kassel und habe den weiten Weg hier heute hin zu euch hingefunden, um nach über einem Jahr das erste Mal wieder in einem echten Vineyard-Gottesdienst zu sein. Also ich freue mich riesig und ich hoffe, dass ihr euch auch noch am Ende freut, dass ich hier war. Wir werden sehen. Ich bin mit meiner Frau da, das ist die Carolyn, meine Frau kommt aus Indien. Wir haben zwei Söhne und wir sind vor einiger Zeit aus Berlin zurückgezogen in meine Heimat im Norden von Hessen, das vor circa zwei Wochen von einer Schneewalze überrollt wurde. Sind dort zurückgezogen und haben die Situation vorgefunden, dass, glaube ich, du hast es gesagt, im Bereich von ganz Hessen gibt es leider keine Vineyard. Aber Kevin und ich, wir sind zusammen mit dem Missions-Team von der Dachbewegung von Vineyard und sind dort aktiv in allen möglichen Projekten. Unter anderem beschäftigen wir uns mit dem Thema interkulturelle Leitung in den Gemeinden, Gemeinden integrativer zu gestalten. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Islam in unserer Kultur und unserer Antwort als Vineyard auf das Thema und noch viele andere spannende Themen. Ich arbeite zurzeit beim kleinen Missionswerk, das heißt Logos Global Vision. Das ist der Vineyard-Partner, gerade zum Beispiel bei den ganzen Corona-Aktionen, die gelaufen sind, Schweiz und Deutschland. Wir haben gesammelt für unsere Vineyard-Freunde, für unsere Vineyard-Familie in Afrika und haben dort viel geholfen. Da war ich dann mittendrin in diesen ganzen Aktionen. Das ist teilweise von dem, was ich den ganzen Tag mache. Daneben habe ich Theologie studiert, bin also aber in Südafrika und in England, nicht das typische deutsche Theologiestudium, und liebe das Wort Gottes und die Schrift und liebe es, mich dort hineinzugraben. Moschwik, wir haben uns kennengelernt über den Weg Vineyard Missions und deshalb bedanke ich mich ganz herzlich für die Einladung auch bei dir. Bevor ich in das Wort reingehe, würde ich gerne noch beten mit euch zusammen. Jesus, ich danke dir, dass du lebst und ich danke dir, dass du redest und dass du wirkst und dass du für uns die Orientierung in allem bist. Und heute sind wir hier zusammen, um von dir zu lernen und von dir zu hören und deine Stimme in unserem Leben wahrzunehmen. Du hast es gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen mich. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und das wollen wir von dir, das ewige Leben, das schon hier und jetzt anfängt, in uns zu wirken. Für uns in das Wort, für uns in die Wahrheit hinein, in deinem Namen. Amen. Amen. Vor einiger Zeit hat jemand, den ich ein bisschen kenne, der hat eine Predigt gehalten. Und in dieser Predigt ist er über Petrus gestolpert. Und hat was Interessantes über Petrus gesagt, was bei mir voll hängen geblieben ist. Und zwar hat er Petrus beschrieben als jemanden, der sehr forward ist. In meinem Kopf war da sofort das Wort Großmaul. Und er hat beschrieben, Petrus ist jemand, der immer nach vorne prescht, der, boah, ich mach das, und dann packt er es nicht. Und das war so, er hat es in diese Predigt reingebaut und hat gezeigt, hey, im Endeffekt war seine Botschaft am Ende, wir sollen vorsichtiger sein in unseren Ansprüchen, sondern wir sollen lieber mehr Täter sein, als dann so gleich nach vorne preschen und ja, ich kann, ich mache das. Jetzt bin ich jemand, der gerne auch laut ist und in mir hat das echt gesessen. Ich habe mir gedacht, hey, ich gucke mir das nochmal an, ich gucke mir mal den Petrus an. Habe mich reingegraben, habe nochmal ein, zwei Bücher rausgegraben aus der Kultur der damaligen Zeit, um Petrus besser zu verstehen und bin auf so eine Entdeckungsreise gegangen, um Petrus besser kennenzulernen. Und die Frage in meinem Herzen war tatsächlich die Frage, ist es richtig so? War Petrus dieser Typ, der eigentlich immer nach vorne geprescht ist, aber dahinter eigentlich mehr oder weniger heiße Luft war und nicht wirklich Substanz? Wenn man ein bisschen sich damit beschäftigt und eigentlich viele von uns, ich weiß, ich kenne euch überhaupt nicht, aber ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe sehr viel von der Kultur Israels in der Sonntagsschule mitbekommen, dann aber immer weniger darüber gehört. Aber ich habe so ein ungefähres Bild. Wir wissen, Israel besetzt von den Römern, nicht unbedingt das einfachste Leben, das man führen kann. Ein Leben mit einer Besatzungsmacht ist nie einfach. Es ist ökonomisch nicht einfach. Die Leute sind unter Druck. Die Römer pressen die Völker aus, die sie besetzen, um Rom zu finanzieren, die Megastadt, um die Spiele, um all das, was dort läuft, zu finanzieren. Das heißt, ich bin, wenn ich damals Jude zu der damaligen Zeit war, lebe ich unter ökonomischem Druck. Das ist einfach eine Realität. Und ich lebe in einer Gesellschaft, wo es ganz wenige extrem Reiche gibt und wo eine riesen Anzahl von Leuten einfach gerade so lebt, dass sie einigermaßen über die Runden kommen. Das ist eine aufgeladene Gesellschaft, religiös extrem aufgeladen. Wenn man sich das anguckt, theologisch, es gab 400 Jahre keinen Propheten mehr in dem Volk Israel. Es gab einen Tempel, aber es gab keine Gegenwart Gottes in dem Tempel. Alles Dinge, von denen jeder Jude wusste, dass es das gab und das auch im Kopf hatte, aber von dem, das war etwas, das gab es einmal, aber das gibt es heute nicht. Das ist nicht meine Realität. Meine Realität sind verschiedene Gruppen, Sadduzäer, Pharisäer, die Tempelelite, dann noch den König, der auch noch was zu sagen hat in dem Ganzen drin. Und ich habe dort drin auch Messiasse, die aufstehen, ich habe Zeloten, die aufstehen, ich habe richtig ein religiöses Spannungsfeld, das dort existiert. Auch kein einfaches Leben dort, auch ein Minenfeld, wo bewege ich mich hin, wie glaube ich. Und dann habe ich hier einen Fischer. Und wenn man davon ausgeht, man geht davon aus, dass Petrus ein recht junger Mann war. Aber ein Fischer und ein junger Mann ist jemand, der enorm wichtig ist für die Familie. Das ist, wo das Einkommen, wo das Essen auf den Tisch kommt, wo ich meine Rechnungen in der damaligen Zeit bezahlen kann, wo ich einen sozialen Status habe. Er hat ein Boot gehabt. Das heißt, er war auch dann vielleicht sogar etwas besser gestellt in dem, wo fast alle Schwierigkeiten hatten. Und in diese Zeit rein lesen wir, dass Jesus ihm begegnet. Und jetzt muss man auch bedenken, Jesus war noch nicht bekannt. Auch das müssen wir mal bedenken, dass Jesus war jetzt nicht schon 2 Jahre im Dienst, hat schon 2.850.000 Leute geheilt und die Wunder vollbracht und die Wunder, das war ganz am Anfang. Jesus geht auf ihn zu und sagt, Petrus, ich will dich zum Menschenfischer machen, folge mir nach, bumm. Und dann geht dieser Mann hin, der für seine Familie, wenn man das mal nachvollzieht historisch, der wichtig für seine Familie war, lässt das alles stehen und liegen und entscheidet sich, okay, ich lasse das alles, ich lasse meine Familie im Stich. Die werden denen das bestimmt auch gesagt haben, das ist jetzt Spekulation, aber auf eine gewisse Art kann ich es mir fast anders nicht vorstellen, dass die auch nicht unbedingt alle gleich gesagt haben, die Schwiegermutter weiß man nicht, aber die Mutter, Vater, Geschwister, werden die alle gleich gesagt haben, hey, super Petrus, dann mach dich mal auf den Weg und folge einem nach, wovon sollen wir dann essen morgen? Ich glaube, das sind berechtigte Fragen. Jetzt natürlich gibt es größere Familien damals, es gab auch noch andere, die vielleicht dann das Boot benutzt haben, also ich will es nicht überspitzen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da keine Begeisterung ausgebrochen ist. Einem weiteren Straßenprediger folgen, von denen gab es damals genug, das wissen wir historisch. Es gab Leute, die haben für sich in Anspruch genommen, ich bin der Messias. Es gab Leute, die für sich in Anspruch genommen haben, ich kann die Tora am besten auslegen. Das war ja das Joch der Pharisäer, wie lege ich aus, wie man zu leben hat, das gab es alles. Und Petrus macht sich dann auf den Weg und geht und lässt alles hinter sich. Ich fand das erstmal echt mutig und gar nicht so großmaulmäßig, sondern echt eine Entscheidung und ich gehe und ich folge nach. Das sind Lebensentscheidungen, die enorm wichtig sind. Und das in das Spannungsfeld, das, wo ich versucht habe, euch so ein bisschen mit reinzunehmen, das war alles nicht so einfach. Das war auch mit echten Risiken verbunden. Nicht wirklich so ein Guru, wo ich dann so reinfließen kann und auch noch versorgt bin und so weiter. Das war wirklich hart, das war schwierig, Jesus nachzufolgen, von Dorf zu Dorf gehen, auch in das Spannungsfeld der religiösen Leitung reinzunehmen, zu gehen, das war nicht einfach. Dann gehen wir mal auf eines der berühmtesten Stories mit Petrus, das ist das mit dem Wasser. Jeder von uns kennt die, ja? Jünger auf dem Boot, Sturm, Unruhe, Panik. Und dann kommt diese Geistgestalt, läuft über das Wasser und erstmal Angst und was ist das? Und ich meine, wir sagen, die Antike damals, ja, vor 2000 Jahren, mit einem komplett anderen Verständnis, was die geistliche Welt mit der materiellen Welt zu tun hat. Also bei uns, wenn jemand hinfällt und sich einen Arm bricht, dann ist das dumm gelaufen. Damals war das eine Interaktion der geistlichen Welt mit unserer materiellen Welt. Das ist ein komplett anderes Bild. Und dort läuft eine Gestalt auf dem Wasser. Natürlich waren die alle extrem in Panik. Und dann erkennen die, das ist Jesus. Und dann gibt es einen von den Jüngern, der sagt, hey, wenn das geht, dann mache ich das auch. Ich traue mich, wenn du mich rufst, Jesus, ich gehe auf dem Wasser. Überhaupt nicht Großmaul, sondern der ist gelaufen. Der ist echt auf dem Wasser gelaufen. Und ich hab dann mal versucht, mir das vorzustellen, wirklich mal innerlich vorzustellen. Ich wäre in der Situation, ich angle gerne, ich bin dann auch mal mit dem Boot auf dem See. Du versinkst halt, ne? Also, es ist halt so. Und dann, das wirklich, ich sehe dort Jesus das Laufen, aber diesen inneren Glauben und die Stärke zu haben, dort rauszugehen und zu laufen, ich finde das faszinierend. Er hat das echt gemacht. Der ist wirklich losgelaufen. Und das hat funktioniert. Und was für eine Lebenslektion ist es dann, dass er tatsächlich danach auch mal sich umgedreht hat und geschaut hat, was tue ich hier eigentlich gerade? Und eigentlich, da kann man selber nochmal drüber predigen, weil das ist ja oft, wenn wir uns trauen, nach draußen zu gehen, wenn wir uns trauen, nach vorne zu gehen, wenn wir uns trauen, im Glauben etwas zu tun, jemandem das Evangelium mitzuteilen, Schritte zu gehen, und dann schauen wir uns um und sagen, wir tun eigentlich gerade etwas, das gar nicht richtig geht. Und dann natürlich versinken wir. Wir sind Menschen, und dann kommt Jesus und fasst ihn an der Hand und holt ihn raus, und dann laufen sie zurück zum Boot. Ich finde immer noch wenig heiße Luft. Ich finde im Gegenteil einen Mann, der innerlich anscheinend echt nach vorne will. Ich sehe da einen Mann, der Mut hat, Dinge zu tun, die andere nicht machen. Ich sehe einen Mann, der sieht und dann geht. Ich sehe einen Menschen auf der anderen Seite. Natürlich, Petrus ist Mensch. Wir reden nicht von dem Messias, wir reden von Petrus. Aber ich sehe einen Mann, der geht und der spricht. Und natürlich sehe ich auch einen Mann, der dann Angst hat vor der eigenen Courage. Das ist das, was ihm dort passiert ist. Er ist nach vorne gegangen, er hat dann Angst gesehen und Angst erfahren. Er hat auf der anderen Seite aber gelernt, da gibt es einen Retter. Und der heißt Jesus. Und wie wichtig ist das für unser Leben, dass wir auf das sehen? Das ist eine Lektion. Wir lernen hier, wir können gehen, wir können auf Wasser gehen. Aber wir wissen, wenn es da nicht funktioniert, haben wir einen Retter. Wir fallen da nicht, wir versinken da nicht. Weil wir können unsere Hand ausstrecken. Eine weitere Geschichte. Jesus fragt die Jünger, wer bin ich? Das ist ein Dialog. Und wer steht auf? Und wer spricht Wahrheit? Ewige Wahrheit. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus. Das ist nicht nur Mut, das Petrus hat, sondern da scheint wirklich mehr dahinter zu sein. Das geistliche Erkenntnis, das Licht dahinter. Der versteht etwas. Da ist eine Offenbarung in seinem Leben. Was sagt denn ihm Jesus? Ihr wisst das eigentlich alle, oder? Was ist die Antwort von Jesus dann darauf zu ihm? Er sagt, wer hat dir das gezeigt, Petrus? Es war kein Mensch. Gott hat dir das offenbart. Und dann kommt die andere Seite. Und das, wenn wir diese Passage uns anschauen, Petrus hat diese Offenbarung von Gott. Er sieht Jesus, wie er wirklich ist. Und wenn wir das uns mal anschauen, die vier Evangelien, das ist eine Reise. Das ist auch eine Reise, weil Jesus daraus eine Reise macht. Jesus steht nicht auf, fängt an und sagt, ich bin Gott, ich werde gekreuzigt, für deine Sünden folge mir nach. Das tut Jesus nicht. Die Offenbarung, wer er ist, die kommt über die Zeit zu den Jüngern. Die lernen das. Im Endeffekt auch das ist super interessant. Eigentlich gehen die 3 Jahre in ein Entlernen ihres Gottesbildes für 3 Jahre und gleichzeitig lernen sie ein neues Gottesbild, weil das, was Jesus dort präsentiert, lässt sich zwar aus der Prophetie des Alten Testamentes lesen, aber auch nicht so sofort. Das mussten die auch verstehen. Gott wird Mensch, war auch für die Jünger nicht sofort da. Und hier kommt dieser Moment, Gott offenbart ihm das und dann geht Jesus weiter und erklärt, was passieren wird. Und was macht Petrus? Er zieht ihn zur Seite und sagt, hey, warte, stopp, das darf aber nicht passieren. Du sterben, du weggehen, das geht gar nicht. Wir sind gerade dabei, was aufzubauen. Die Story fängt gerade erstmal richtig an. Da gibt es noch ganz andere Dörfer, wo wir hingehen können. Da gibt es noch ganz andere Menschen, die wir erreichen können. Schau dir all die Kranken an. Schau dir die Dämonenbelästigten an. Da gibt es noch eine Menge zu tun. Wieso rede ich? Ich glaube, das sind die Gedanken, die in seinem Kopf waren. Warum hat Petrus dann Jesus gesagt, hey, warte mal, das aber nicht, jetzt nicht das kaputt machen, was hier passiert. Und was passiert ist, in dem Moment, nach dem Moment, wo Gott ihm etwas offenbart hat, sagt Jesus, Satan, geh hinter mich. Und trotzdem, Petrus geht wieder nach vorne. Petrus traut sich was. Petrus ist kein Typ, der dann zurücksteckt und sagt, wow, das war jetzt echt umgelaufen, ich muss jetzt erstmal ein halbes Jahr Pause machen und reflektieren, was mit mir los ist. Und ich kann mir vorstellen, für so einen Menschen, der aus meiner Perspektive hier mehrfach gezeigt hat, dass er echt ein stählerner Typ ist, der wirklich nach vorne geht, der Mut zeigt, für den war sicherlich das eine Hochzeit, als Jesus voll am Wirken war. Ich meine, es gibt Bibelstellen, die sagen, er hat dort mehr oder weniger jeden geheilt, den sie zu ihm gebracht haben. Das müsste mal, ich meine, wir sind hier manchmal wie dürres, dürstiges Land, dass wir mal eine Heilung sehen, dass wir mal Gottes Wirken sehen. Das passiert hier nicht jeden Tag. Überleg mal, wie das sein muss, wenn du da ein Jünger bist. Du läufst mit oder du gehörst zu dem Tross, auch zu den Frauen, die da waren. Und dann siehst du sowas. Das muss unglaublich gewesen sein. Ich habe mir das mal echt vorgestellt, wie unglaublich ist das. Jesus geht hin, dort ist ein Blinder und der geht hin und schmiert was in die Augen, ein bisschen Spucke und Dreck, fragt ihn und er sagt, ah, ich sehe Dinge wie Bäume, wie Stumpen. Und dann macht es Jesus nochmal und dann ist er sehend. Oder die verdörrte Hand und die Hand ist gesund. Es ist unglaublich. Und ich kann mir vorstellen, so ein Typ ist, der aus meiner Perspektive, wenn ich das hier lese, echt auch so ein Anpackertyp ist, der wirklich nach vorne geht. Das ist ein Höhepunkt. Dort hast du das Gefühl, du kannst die Welt erobern. Weil was soll ich da stoppen, wenn du das hast? Manchmal, also diese Momente in unserer Kirchengeschichte, bei Erweckungen haben wir diese Momente, da hast du dieses Gefühl, da kann dich nichts stoppen. Gott ist mit uns, was soll gegen uns sein? Lass uns rausgehen für die Kranken beten, lass uns das Evangelium auf der Straße predigen, lass uns rausziehen, der Heilige Geist mit uns. Ich verstehe das, ich verstehe dieses Gefühl, das Petrus hatte. Und in dieses Gefühl rein kommt dieser Moment, wo Jesus nochmal spricht und sagt, ich werde nach Jerusalem gehen, ich werde gefangen genommen werden, ich werde gefoltert werden, ich werde sterben. Und ihr alle werdet mich verlassen. Boom. Was für ein Satz. Und die Jünger haben Dinge gesehen, von denen wir echt nur träumen können. Sorry, aber es ist so. Wir können nur träumen, mit Jesus diese Staubwege zu gehen in ein Dorf und Menschen zu. Wir können es nur träumen. Die Jünger haben Sachen gesehen, die eigentlich nicht gehen. Und bumm, ihr alle werdet mich verlassen. Und wer steht auf? Und wisst ihr was? Das ist nicht großmaul. Ich glaube, dass Petrus mit der ganzen Faser seines Seins, mit allem, was er war, gesagt hat, nein, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde das nicht machen. Ich glaube, dass der das wirklich, wirklich in sich, das war nicht einfach ein Schnellschuss. Und wenn man dann sich anschaut, welcher Jünger war am Ende so nah dran an Jesus wie kein anderer, als er verhört wurde, es war Petrus, weil der ist da hingegangen. der ist so weit gegangen, wie es menschlich möglich war. Er hat nicht losgelassen. Der ist so weit gegangen, wie es ihm möglich war. Wie das, was in ihm drin ist, die Kraft, die wir als Menschen haben, so weit konnte er gehen. Und trotzdem ist die Prophetie von Jesus wahr geworden. Trotzdem kam dieser Moment, wo der Herr angekräht hat und wo Petrus realisiert hat, ich habe Jesus verleugnet. Ich habe es nicht gepackt. Es hat nicht gereicht. In der Bibel steht, dass er wegging und bitter geweint hat. Und wisst ihr was? Ich kenne das von meinem Leben. Ich habe diesen Bruch gehabt. Und das, was ich konnte und das, was ich geben wollte, mein bester Wille und das, was ich wirklich gut machen wollte, wo das einfach nicht ausgereicht hat, wo das in einem Desaster geendet ist, ich kann das komplett nachvollziehen, aber nicht ganz. Ich glaube, dass es noch intensiver war. Und ich glaube, dass das Petrus komplett mitgenommen hat. Und wir dürfen nicht vergessen, hier geht es nicht nur um sein persönliches Versagen. Hier geht es darum, dass alles um ihn herum zerfallen ist. Das, was eigentlich kaputt gehen sollte, ging kaputt. Das Heile, was dort aufgebaut wurde, das Gute, was aufgebaut wurde, dieser Dienst von Jesus, der ausstrahlte, der eigentlich kein Ende hatte. Wohin konnte das noch gehen? Das ist alles kaputt gegangen. Und egal, welche Worte Jesus vorher gesagt hat, ich kann das richtig nachvollziehen, weil ich kenne das auch in meinem Leben, wenn Gott reinspricht in mein Leben. Das ist dann, Gott spricht dann, aber dann geh mal in den Punkt, wo der Zerbruch kommt. Erinnerst du dich dann an die Worte? Du denkst, meine Welt fällt zusammen. Du denkst, und ob ich schon wandelte in Todestale, habe ich nur Dunkelheit. Wo ist denn das Licht? Ich glaube, dass Petrus das gefühlt hat. Und das sagt uns die Schrift, wenn einer bitterlich weint, wenn ein Mann zerbrochen ist, an der Unfähigkeit, an dem, dass ich nicht mehr geben konnte. Es ging nicht, es hat nicht funktioniert. Und nicht nur, dass nicht das funktioniert hat, was ich nicht geben konnte, das Ganze drumherum geht gerade kaputt. Denn am Ende, ob Jesus den Jüngern das gesagt hat oder nicht, richtig kapiert hatten sie es nicht, richtig geglaubt hatten sie es nicht. Keiner hat wirklich mit der Auferstehung gerettet. Keiner hat wirklich mit der Auferstehung gerechnet. Sie haben es nicht wirklich geglaubt. Wenn wir dann weiterlesen, wie überrascht waren die denn, dass Jesus auferstanden war. Da war alles kaputt. Und dann kommt, wenn Wort Gottes lebendig wird, kommen so Nebensätze. Als Jesus seinen Jüngern sagt, überboten, sagt ihnen, ich bin dort, und sagt es Petrus. Jesus weiß genau, was los ist hier. Jesus wusste, wer dort nah bei ihm war. Jesus wusste, dass Petrus der Einzige, der sich in den Hof reingeschlichen hat, und sagt es Petrus. Und wisst ihr, fängt Jesus an, einen Mann, der komplett gebrochen wurde, wieder aufzubauen. Und das ist eine Reise für Petrus dann, das ist eine echte Reise. Jesus spricht ihn direkt an, schickt ihm die Botschaft, sagt es Petrus. Und dann kommt dieser Moment, und ich finde den faszinierend, auf so vielen Ebenen. Dann kommt dieser Moment am See, wo Jesus ihm dreimal eine Frage stellt. Und wisst ihr, das ist diese Frage, die Gott uns stellt, wenn unser Leben zerfällt oder wenn wir was nicht hinkriegen. Oder wenn wir es nicht packen, wenn wir unser Bestes geben und es nicht schaffen. Welche Frage stellt Gott uns? Was ist die Frage, die Jesus Petrus gestellt hat? Er hatte nichts mit, mach es besser, nächste Mal streng dich mehr an, 5 Regeln um und so. Es ging um eine einzige Sache. Liebst du mich? Oh, liebe mir Jesus. Weil unser Leben manchmal ist so, es geht kaputt, es gehen Dinge kaputt. Das ist einfach eine Wahrheit. Die ist so, weil wir leben in einer gebrochenen Welt. Dann kommt diese Frage, liebst du mich? Das ist so eine zentrale Frage in unserem Leben. Das ist eine echte tiefe Frage. Und die war für Petrus eine extrem tiefe Frage. Und Jesus hat ihn auf 3 Ebenen reingenommen in diese Liebe, die komplett war. Das ist mein Sein. Wenn ich dann lese, wie Petrus reagiert, der wirklich am Ende komplett aufmacht und sagt, das bin ich, ich liebe dich. Ich bin nichts anderes mehr, alles andere ist weg. Man sieht das, als Jesus ihn ruft, das lesen wir dann er zieht sich nicht mal richtig an, er sprintet in das Wasser rein und rennt hin. Du siehst das in seinem Wesen, da ist eine Liebe zu Jesus da. Und die kommt aus der Zerbrochenheit. Und warum passiert das? Warum werden wir zerbrochen? Weil in uns etwas gebrochen ist von Anfang an. Etwas, das, wofür wir nichts können. Wir erben das tatsächlich. Jeder von uns hat dieses Erbe in sich, einer zerbrochenen menschlichen Natur. Und dann wächst das schief und krumm zusammen. Und dann kommen diese Momente, wo wir wollen, wo wir das Beste geben wollen, aber wir kriegen es nicht auf die Straße, wir schaffen es nicht. Und dann kommt Gott in seiner Gnade und bricht uns innerlich und setzt uns richtig zusammen. Das ist diese Kunst des Richtens, des Knochenrichtens, wenn der Knochen mal gebrochen wird, gestreckt wird und wieder richtig zusammengesetzt wird. Was passierte mit Petrus? Und was ist unsere Hoffnung? Was ist unsere Hoffnung? Da passiert nämlich noch viel mehr mit Petrus danach. Da passiert am Ende die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und was für einen veränderten Mann haben wir danach? Weil danach ist nicht mehr mit ich will und ich kriege es nicht hin. Danach ist ich will und ich kriege es hin. Historisch mit ziemlicher Sicherheit wurde Petrus Kopf über am Ende in Rom gekreuzigt. Wir wissen von der Bibel, dass er hingeht und sagt, ich habe kein Gold, ich habe kein Silber, aber er hat Heilung ausgesprochen zu Menschen. Sie wurden geheilt im Namen von Jesus Christus. Er war nachher der Fels, auf dem ein großer Teil der Gemeinde gebaut wurde. Nicht zu verwechseln mit dem Papst, aber das ist ein anderes Thema. Aber Petrus war das. Der hat das dann hingebracht. Es ist tatsächlich was passiert. Und das ist doch unsere Hoffnung. Weil wir wissen, in diesem unserem Sein, das einen Zerbruch in sich hat, wenn Gott uns bricht und uns zusammensetzt, uns wieder zusammenfügt, dann warum macht er das? Weil wir dann das Gefäß sind, in dem er seinen Geist in der Fülle ausgießen kann. Und ich habe ein wunderbares Bild dafür, warum das für uns heute genauso wichtig ist wie an dem ersten Tag, wo irgendeiner von uns vom Heiligen Geist gehört hat. Es gibt in Afrika ein Naturparadies, das ist das Okavango-Delta. Das ist ein Delta, das keinen Zugang zum Meer hat. Es fließt mitten in die Wüste rein. Und weil es einen konstanten Zufluss hat, der zwar variiert in den Jahreszeiten, aber trotzdem ein konstanter Zufluss aus den Bergen ist, entwickelt sich mitten in der Wüste ein Naturparadies, das einzigartig auf dieser Welt ist. An Vielfalt, an Schönheit, an Wasser, mitten in der Wüste, Seen, alles ist im Überfluss. Jeder hat Überfluss. Es gibt so viel Grün, es gibt Kanäle, es gibt eine unglaubliche Tiervielfalt. Es ist ein wunderbares Bild für den Heiligen Geist in unserem Leben. Denn dieses Delta gibt es nur, weil hunderte Kilometer vorher in den Bergen es regnet. Und dann gibt es diese Kanäle, die sind teilweise unter Wasser, in Sümpfen. Und dann Wasser zieht sich hin in Flüsse und dann fließt dieser Fluss rein in dieses Delta. Und das kann man kaputt machen. Man kann Nebenflüsse öffnen und das Wasser wegleiten. Man kann diesen Fluss verschmutzen mit Abwassern. Man kann den Fluss versumpfen und verdrecken lassen. Und das können wir auch mit dem Heiligen Geist in unserem Leben. Wir können Dinge abfließen lassen in Bereiche unseres Lebens, die wir nicht haben sollten. Wir können falsche Dinge reinlassen in diesen Fluss des Heiligen Geistes, die nicht hingehören. Wir können ihn verstopfen und ignorieren und einfach liegen lassen. Und dann dümpelt unser Naturparadies, dieses Paradies in unserem Herzen, das dümpelt dann vor sich hin und trocknet vor sich hin und ist ausgedörrt. Und Gott will das nicht. Und ich kenne keinen von euch. Ich weiß nicht von eurem Leben. Ich weiß nur von meinem Leben. Ab und zu mal brauche ich wirklich dieses Reinwaschen meines Flusses von Gott in meinem Leben, dass der Heilige Geist wirklich wieder rein und voll und in Fülle in mein Leben kommen kann. Weil er macht einfach den Unterschied aus. Er ist da in dem Moment, wo meine Kraft aufhört. Wo ich nicht weiterkomme, da kommt er und hilft. Und er ist derjenige, der mich im Glauben dann über Wasser gehen lässt. Er ist derjenige, der im Glauben die Dinge gerade rückt in meinem Leben, die ich schief baue. Er ist die Stimme in meinem Herzen, er ist das Lied in meinem Herzen, er ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und ich möchte euch neu ermutigen heute, an dem Beispiel von Petrus gezeigt, hey, lasst uns ausrichten und dürsten nach der Gegenwart Gottes in unserem Leben, egal wie unsere Situation aussieht. Wir brauchen es. Es gibt keinen Moment in unserem Leben, wo wir sagen können, wir haben genug vom Heiligen Geist, das reicht. Es gibt aber genug Momente, wo wir sagen, hey, Dinge in meinem Leben laufen so schief. Ich schaue auf die Welt, ich habe Angst. Oder ich verstehe nicht. Ich sehe, was Gott tut und getan hat, aber warum passiert es bei mir nicht? Oder ich sehe und verstehe Leid nicht, was passiert. Ich sehe auf Umstände und ich verstehe es nicht. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Er ist tatsächlich, und ich weiß, man kann dann innerlich sagen, das ist zu primitiv, aber es ist tatsächlich so. Er ist tatsächlich der Faktor in unserem Leben, der einen Unterschied ausmacht. Und je mehr in unserem Leben ist, je besser für uns. Es ersetzt nicht gute Lehre, es ersetzt nicht Disziplin, es ersetzt nicht Wachstum und Jüngerschaft. Das sage ich hier nicht. Aber ich sage, dass es ein Teil dessen ist, was uns vorantreibt und das uns wirklich reinwachsen lässt in die Person, in das Bild Gottes, in dem wir geschaffen sind. Ich liebe die Schöpfungsgeschichte. Wir sind geschaffen in ein Bild Gottes. Gott hat von jedem Einzelnen von uns ein Bild geschaffen, in das er uns wachsen sehen möchte. Ich möchte gerne mit euch beten zum Abschluss. Jesus, du hast Petrus diese Frage gestellt. Liebst du mich? Und Jesus, ich weiß, jeder hier, der in dem Raum ist, liebt dich. Wir lieben dich, Jesus. Du bist unser Retter. Du bist die Hand, die uns aus den Fluten reißt. Du bist derjenige, der in unser Leben reinspricht, der Leben in uns reinspricht. Und Jesus, du bist derjenige, der gesagt hat, wenn schon eure irdischen Eltern, Väter euch Gutes geben, wenn ihr sie darum bittet, umso mehr wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet. Und ich bitte dich für uns Einzelne, für uns als Gemeinde, dass du uns füllst mit deinem Geist. Ich bitte dich, dass du hineinwirkst in jeden von uns, dort wo wir abfließen lassen im Leben, dort wo wir Gifte zulassen in unserem Leben, dort wo wir Verstopfungen haben von dir, dass du uns freisetzt, dass du uns befreist, dass du uns Freude gibst, neu in deine Gegenwart zu tauchen und dich zu erfahren, Heiliger Geist. Ich bitte dich, dass du kommst mit deiner Kraft an jedem neuen Tag in der Woche, an jedem Morgen, dass wir erfahren, dass du Liebe bist, dass du Kraft bist, dass du nah bist. Dass wir das erfahren an jedem Tag und ausstrahlen, dass deine Liebe und deine Gegenwart durch uns ausstrahlt in dieser Welt. Und dass wir wirklich zu einem lebendigen Zeugnis werden von den großen Taten, die du in uns und um uns tust, als Einzelne und als Gemeinde. Amen. Amen.